Einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde es super, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und es ist ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern nämlich heute Pfingsten. Pfingsten ist ja für manche ein bisschen ein schwieriges Fest. Letzte Woche war ich bei der Straßenevangelisation in Sinsheim gewesen. Jede Woche gehen wir dort auf die Straße und sprechen Leute an. Und es hat sich ja so angeboten, Passanten anzusprechen, warum feiern wir jetzt das nächste Wochenende, verlängertes Wochenende, Pfingstferien? Warum gibt es da so extra frei? Die meisten konnten damit gar nichts anfangen. Ja, so Weihnachten, das ist auch für Christen verständlich, großes Familienfest. Jesus kam auf die Erde. Karfreitag, Ostern, Jesus ist gekreuzigt und auferstanden. Erntedankfest, ja, wir haben vielen Grund zu danken. Aber jetzt Pfingsten. Das Wort Pfingsten kommt hierher von dem altmittelhochdeutschen Pfingster, was so viel bedeutet wie der 50. Tag. 50. Tag von was? Wenn wir zurückrechnen, ja, vor 7 Wochen, da haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesu. Doch in welcher Beziehung steht das beides miteinander? Das wollen wir heute im Gottesdienst miteinander bedenken. Und ich möchte zunächst einen anderen Bibelabschnitt mit euch betrachten, der so quasi die Negativfolie darstellt. So wie negativ und positiv beim Bild zum Beispiel. Ja, heute hat man es ja nicht mehr, aber früher gab es dann die, hat man so Filme entwickelt, wo sie negative drauf waren, die genau die Komplementärfarben so dargestellt hatten zu dem, was man eigentlich ausdrücken wollte. Die Kontrastfolie zu Pfingsten ist ein Ereignis aus der ganz frühen Zeit der Welt. Es ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wir lesen sie im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Ein Ereignis aus einer Zeit, in der ganz frühen Geschichte, als noch wenig Menschen auf der Erde gelebt hatten. Ich lese uns den Text. Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, wir bauen eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir über die ganze Erde uns zerstreuen. Aber Yahweh kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Yahweh die Menschen von dort aus über die ganze Erde. Und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, das heißt Verwirrung. Denn Jahwe hatte dort die Sprache aller Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort wollen wir heute verstehen. Lass unser Herz berühren, dass wir deine Wahrheit begreifen. Amen. Eine sehr, sehr alte Geschichte aus der Frühzeit der Menschheit. In der großen Flut hatte nur Noah mit seiner Familie überlebt. Und von diesem Clan, der Familie Noah, war jetzt eine Sippe herangewachsen und alle Menschheit stammte von ihnen ab. Sie lebten als eine Großfamilie zusammen, wurden im Laufe der Zeit immer mehr und sie hatten die gleiche Sprache. Im Land Shinar, das ist im heutigen mittleren Irak, dort fanden sie in der Euphratebene fruchtbares Ackerland und legten los. Was sagten sie zueinander? Los, wir wollen. Was wollten sie jetzt machen? Was haben sie sich vorgenommen? Ja, zunächst einmal sagten sie, wir wollen aus Lehm Ziegel brennen, um daraus dann eine Stadt zu bauen. Ziegel, hart wie Stein, sehr haltbar und beständig. Wir wollen nicht einfach nur den Acker bebauen und Holzhäuser bauen, wollen in Lehmhütten wohnen. Nein, wir wollen ordentliche Häuser haben. Dann wollen wir daraus eine Stadt bauen, eine große Stadt, imposant, mit hohen Stadtmauern, mit großen Marktplätzen, mit prächtigen Palästen, mit einer hochwertigen Infrastruktur. Wir wollen eindrucksvolle Kultur, eine mächtige Regierung haben. Wir wollen wer sein? Eine große und herrliche Stadt. Und mitten in der Stadt einen riesigen Turm. Unglaublich hoch, überwältigend. Er sollte nicht nur eine ganz eindrucksvolle Architektur haben, sondern auch eine besondere Bedeutung. Es sollte quasi das Wahrzeichen für die ganze Welt darstellen. Er sollte das religiöse Zentrum für die ganze Menschheit bilden. Ein Turm, wie sie sagten, der bis an den Himmel reicht. So groß. Vielleicht denken kleine Kinder so, dass man einen Turm bis an den Himmel bauen könnte. Wie ich so, weiß nicht, 4, 5 Jahre alt war, ist mein Vater, hat mich mal mitgenommen, wir haben damals in Frankfurt gewohnt. Er musste geschäftlich in den Hintertaunus, wir fuhren über den Taunuskamm hinweg. Es war Herbst gewesen. Die Wolken waren niedrig und am Sandplacken, dem höchsten Punkt dort, da fuhren wir durch die Wolken durch, weil die so niedrig hingen. Wer später nach Hause kam, lief ich zu meiner Mutter hin und sagte, Mama, Mama, Wir sind durch den Himmel gefahren. Aber Engel haben wir keine gesehen. Wir lachen darüber, ja? Dass in den Wolken dort die Engel sein sollten. Wer so viel von Architektur versteht, also so einen riesigen Turm bauen kann, wer solche komplexen Bautechniken beherrscht, der weiß, dass die Berge sehr hoch sind, zumal dort in der Gegend ja auch hohe Gebirge sind. Und er weiß, dass die Wolken noch viel höher sind und dass auch jenseits der Wolken immer noch Vögel fliegen. Ein Turm bis in den Himmel zu bauen, das ist entweder maßlose Übertreibung oder muss eine andere Bedeutung haben, eine übertragene Bedeutung. Dass sie vielleicht eine Sternwarte bauen wollten, mit der sie die Sterne, die damals als Götter verehrt wurden, gut beobachten konnten. Die Sterne zu beobachten, das machen das selbst heute noch Leute, dass sie ein Horoskop lesen und dann aus den Sternzeichen dann irgendwelchen Bedeutungen beimessen. Um das Leben darauf auszurichten, um das Schicksal zu beherrschen, um die Zukunft zu ergründen. Und bei so einem riesigen Turm hat man von oben aus eine gute Aussicht. Der Horizont ist sehr weit. Und damals, als in der Wüste, das ja drumherum ja viel Staub ist, oben ist klare Luft. Und unten, nachts, da brennen die Holzkohlen Feuer und machen so Qualm. Und die Fackeln brennen und die Lichter sind erleuchtet. Aber da ganz oben auf dem Turm, da ist es schön klar. Dort kann man in die Sterne sehr gut beobachten. Kein Streulicht und Störlicht. Dort kann man die Sterne beobachten und vielleicht auch die Götter manipulieren, um sich nützlich zu machen. Was war ihre Absicht gewesen? Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen bedeutsam sein, mächtig, berühmt, Sicherheit gewinnen, Einfluss. Wollen den Mittelpunkt der Welt darstellen, ein religiöses Zentrum. Und dadurch wollen wir Macht ausüben. Wollen Menschen beherrschen, dass sie uns folgen, nicht ihre eigenen Wege gehen, nicht ihre eigenen Ideen entwickeln, ausscheren. Wir wollen uns nicht von Gott führen lassen. Wir wollen selbst entscheiden. Das waren die Pläne der Menschen damals. Das sind oft auch unsere Pläne heute. Wie geht die Geschichte weiter? Aber Gott, Yahweh hier genannt. Aber Gott wird der Bedrohte durch diese eindrucksvolle Stadt und diese mächtige Architektur? Ist er dadurch bedroht in seiner Macht? Nein. Reicht die bis in den Himmel hinein? Nein. Gott muss herabsteigen. Und dieses winzig kleine Ding, was vielleicht so groß wie ein Sandkorn aus einer Perspektive, hast genau in Augenschein zu nehmen. Diesen scheinbar so riesigen Turm mit den goldenen Kuppeln und den mächtigen Tempeln. So winzig klein. und Gott stieg vom Himmel herab. Er kam auf die Erde. Er überließ uns Menschen nicht unserem Schicksal und unseren Irrwegen. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Gott kommt in Jesus zu uns herab. Das feiern wir an Pfingsten. Wir werden es gleich noch näher betrachten. Gott greift ein und er handelt. Die Menschen rotten sich zusammen und suchen eine Machtbasis aufzubauen, eine Diktatur, in ihrem unbändigen Willen zur Macht, unbeschränkter Herrschaft, in dieser grenzenlosen Hybris. Aber Gott, was macht er? Er verwirrt ihre Sprachen. Zunächst einmal finden wir das ganz, ganz schlimm. Aber es bedeutet, dass er das Böse begrenzt. Die Hybris, die Selbstzerstörung des Menschen, das er anrichtet, das begrenzt er. Er verwirrt ihre Sprachen. Damals wahrscheinlich zunächst einmal im übertragenen Sinne gemeint. Noch haben sie ja alle die gleiche Sprache gesprochen. Aber erleben wir das nicht auch bis heute? Wir sprechen alle Deutsch. Aber es ist gar nicht so einfach, dass ich meine Frau verstehe. Wir sprechen oft unterschiedliche Sprachen. Sagt meine Frau, die Waschmaschine ist kaputt. Was höre ich von ihr? Reparier sie, kümmere dich so darum, zwar möglichst schnell. Hat sie das gemeint? Wahrscheinlich nicht. So. Wir sprechen über die fünf Sprachen der Liebe. Wir drücken unsere Zuneigung ganz unterschiedlich aus und dann kann es so viele Missverständnisse geben. Eine unserer Schwiegertöchter zum Beispiel, die hat von ihrem Hintergrund her diese Sprache, dass man ein kostspieliges Geschenk gibt, der materielle Wert, der dort wichtig ist. Ich bin auf diesem Ohr ziemlich taub. Ich komme aus dieser postmaterialistischen Zeit. Für mich sind es symbolische Dinge, die ich schenke. Ich musste dort lernen, auch die Sprache meiner Schwiegertochter dort zu lernen. Und eben es in ihrer Sprache auszudrücken. Wir erleben es mit Eltern und Kindern. Wie oft sprechen unterschiedliche Generationen unterschiedliche Sprachen und haben unterschiedliche Werte und es gibt Schmerz und Entfremdung. Oder mit den Nachbarn. Oder auch mit Völkern. Ich habe ja früher in der DMG gearbeitet, hat dort mit vielen Missionaren im Ausland zu tun gehabt. Unsere Missionare, die oft eingebettet sind in andere internationale Teams. Natürlich gibt es dort immer wieder Konflikte. Wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Konflikte. Ist doch klar. Ja, dann sagt ein amerikanischer Teamleiter zu einem unserer Missionare, I suggest that you do this and this. Was hört mein deutscher Kollege heraus? Okay, er gibt mir einen Rat. Ich kann ihm folgen oder ich kann es bleiben lassen. Was meint der Amerikaner damit? Tu das gefälligst. Oder wenn er sagt, will you think about another option? Ja, natürlich denke ich darüber nach, ob es auch andere Optionen gibt. Aber was meint er eigentlich? Vergiss das, was du gerade gesagt hast. Ich will das nicht. Oder wenn er sagt, zu einem Vorschlag. This is an interesting point of view. Heißt das, dass er wirklich daran interessiert ist? Eigentlich nicht. Er meint eigentlich, vergiss den Schrott. Wir gebrauchen die gleichen Worte und geben doch ganz unterschiedliche Bedeutung. Darunter können wir leiden. Kann viel Schmerz hervorrufen, diese Missverständnisse. Ich glaube, es macht uns aber auch demütig und bescheiden, dass wir immer wieder genau zuhören müssen. Was meint der andere eigentlich damit? Warum haben Missionare aus Deutschland, in Österreich zum Beispiel, ziemlich viel Anpassungsschwierigkeiten? Gleich gilt übrigens auch für, wenn Missionare aus dem Südwesten Deutschlands jetzt nach Brandenburg oder nach Mecklenburg gehen. Man braucht dort keine Sprache zu lernen. Man kennt die Sprache ja einigermaßen, von kleinen Dialekten abgesehen. Und doch, die Mentalität der Menschen ist ganz, ganz anders. Diese Mitarbeiter wollen zu schnell loslegen, haben noch gar keine Beziehung aufgebaut und verstehen eigentlich gar nicht, was Menschen wirklich bewegt hat. Behutsam miteinander umzugehen, zuzuhören, Rückfragen zu stellen. Vielleicht wird das übergangen. Die unterschiedlichen Sprachen, ich glaube, sie erinnern uns daran, an unsere eigenen Grenzen und halten uns bescheiden. Liegt darin nicht auch ein Stück weit von Gottes Gnadenordnung? Genauso wie nach der ersten Sünde, dass Adam und Eva aus dem Paradies ausgeschlossen wurden, sie damit auch der Sterblichkeit unterworfen wurden. Stellen wir uns vor, die Menschen in ihrer Sündhaftigkeit, ihrem Egoismus, würden ewig leben. Die Hölle auf Erden. Gottes Gnadenordnung. Und dann, Gott verteilt sie über die Erde, dass sie sich nicht ständig gegenseitig auf den Füßen rumtreten, sich gegenseitig in die Rippen stoßen, damit die Macht verteilt wird und Kreativität gefördert ist, dass nicht nur einer das Sagen hat. Dass unterschiedliche Formen sich entwickeln, war das nicht der ursprüngliche Auftrag Gottes gewesen? Dass sie kreativ sind, macht euch die, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Viele Kulturen statt einer Supermacht. Gottes Gnade in einer sündhaften, notvollen, gottlosen Welt. Was war das Ziel der Menschen? Wir wollen uns einen Namen machen. Selbstherrlich, berühmt, mächtig, kontrollieren, herrschen. Und Gott, er begrenzt die Folgen. Und er schenkt Vielfalt. Es ist die Sehnsucht nach dem Retter, die da ist. Und dann tausende Jahre später, nach diesem Geschehen, da passiert es. Vor 1993 Jahren, um genau zu sein, dort in Jerusalem, Jesus hatte dort für die Sünden der Menschen bezahlt und er war auferstanden von den Toten. Und 40 Tage noch seinen Nachfolgern begegnet, hat sie geschult, hat sie gestärkt, gelehrt. Und dann war Jesus in den Himmel gefahren, hat sie zur Rechten Gottes gesetzt. Sie hat der König und der Herr über alle. Und hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, dort in Jerusalem zu bleiben und zu warten, bis sie von Gott gestärkt werden würden. Und dann 10 Tage später, und das ist jetzt Pfingsten, 50 Tage danach, damals in Jerusalem war ein großes Fest gewesen. Es wurde das Herabkommen der Tora durch Mose, dass er die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten bekommen hat. Das wurde gefeiert, wie es auch heute noch an diesem Tag jetzt in Israel gefeiert wird. Und gleichzeitig ist es das jüdische Fest der ersten Früchte, das Erntedankfest. Und ganz viele Menschen waren damals und sind auch heute in Israel, in Jerusalem zusammengekommen, Menschen aus aller Welt, zahllose Pilger, die in der Stadt feiern wollten. Und da passierte es. Als der Pfingsttag anbrach, und was Luther mit Pfingsttag übersetzt, ist dieses hebräische Fest der Tora und der ersten Früchte. Da waren alle Jünger wieder beieinander. Alle Jünger, nicht nur die 12, die Jesus unmittelbar nachgefolgten als Apostel. Es waren viel mehr zusammen. In den Versen vorher lesen wir davon, 120 etwa, die Jesus nachgefolgt sind und dort in dem Haus versammelt waren. Waren alle Jünger wieder beieinander, plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, was wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf, wegen dieses großen Pilgerfestes. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Pater und Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen. Dazu kommen hier die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergetreten. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir es in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, sie haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Damals sprachen die Jünger in all den Sprachen, lateinisch, lykaotisch, akkadisch, arabisch, aramäisch, nabatäisch, babylonisch, koptisch, persisch, in allen Sprachen, die damals bekannt waren. Oder war es eher ein Hörwunder, dass Petrus irgendwas gesprochen hat und jeder hörte es in seiner Muttersprache? Was in Babel damals verloren gegangen ist, dass Menschen einander verstehen, die Einheit. Jetzt wird es wieder geschenkt durch Gottes Geist. Wir sehen hier auf der Karte die Namen, die genannt werden. Hier ist Jerusalem, Judäa. Dann sehen wir all die anderen, wir sehen ringsumhin all diese verschiedenen Namen werden dort erwähnt. Dort waren damals Pilger aus diesen Ländern gekommen und da in Jerusalem. Und jeder hört dort, ist in seiner eigenen Sprache. Pfingsten, das heißt Gottes Geist. Er führt zusammen die unterschiedlichen Kulturen, die gesellschaftlichen Hintergründe, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, theologische Prägungen. Wenn ich jetzt ein Interview mit dem Mikrofon jetzt durch die Reihen gehen würde und fragen, wo kommst du her? Was ist dir besonders wichtig? Welche Glaubenseinsichten hast du? Es kann sein, dass da ganz unterschiedliche auch Akzentuierungen hervortreten würden. Und trotzdem, wir wissen uns eins in Jesus. Wir gehören zu einer Gemeinde, einer Familie Gottes zusammen. In Jesus sind wir zueinander gestellt und gehören zusammen. Gottes Geist führt dort zusammen. Und er schenkt Verstehen, aufeinander zu hören. Darum sind auch Gemeindeforen, Gemeindeversammlungen, Hauskreise sind so wichtig, aufeinander zu hören, voneinander zu lernen. Und er schenkt dann auch den Mut zum Reden von Jesus. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Vorgestern ist es wieder passiert, wir standen im Hof zusammen, da kam einer meiner Nachbarn und brachte eine Schreckensnachricht, ein sehr schwerer Unfall, der bei seinem Bruder passiert ist. Wir waren alle sehr betroffen. Da legte ich ihm die Hand auf die Schulter und sagte, darf ich jetzt für dich beten und für die Betroffenen von diesem Unfall. Einige Nachbarn, die dabei waren, die mit Glauben eigentlich nichts am Hut hatten, die standen dabei und haben andächtig dazugehört. Dass wir so unsere Not vor Gott ausdrücken können, dass wir Menschen segnen dürfen, dass wir ihn bitten dürfen, in konkrete Situationen einzugreifen. Ja, das sollen auch unsere Nachbarn wissen, wie schlicht und einfach wir mit Gott reden können. Und Gottes Geist, er gibt dann auch Gaben und Fähigkeiten ganz besonderer Art. Und in einer Gemeinde brauchen wir ganz vielfältige Begabungen, um uns gegenseitig zu ergänzen und miteinander so unterwegs zu sein. Gottes Geist schenkt das. Und er schenkt Kraft zum Leben. Ja, vieles will uns niederdrücken. Vieles macht uns das Herz schwer. Vieles macht uns Sorgen. Gottes Geist, er stärkt uns jeden Tag wieder neu, dass wir Mut haben zum Leben. Dass wir die Kraft haben, auch selbst unsere Feinde zu lieben, mit Widrigkeiten umzugehen. Den Egoismus zu überwinden. Und er lässt uns auch in Gottes Licht sehen. Wie Gott uns sieht. Denk nur nach, als wir die neue Wohnung unserer Tochter gestrichen haben. Es war abends, haben so einen Strahler aufgestellt und dann auch feste gestrichen, damit sie schnell einziehen konnte. Die Wände sahen auch ganz ordentlich aus. Als am nächsten Morgen dann das Sonnenlicht hineingestrahlt hat, war das gar nicht mehr so perfekt wie am Vorabend im Licht des Strahlers. Geht es uns manchmal auch so? Wir denken, wenn wir in unser Leben hineinschauen, ach so, ist doch eigentlich ganz ordentlich. Wenn Gottes Licht dort hineinstrahlt, werden plötzlich viele Dinge offensichtlich, die wir vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Gottes Licht strahlt dort hinein und macht meine Hilfsbedürftigkeit so deutlich. Und er schenkt uns Einsicht in Gottes Wahrheit, dass wir Gottes Wort verstehen, dass wir Gottes Wahrheit umfassend sehen und verstehen lernen. Und er schenkt uns ewiges Leben, eine herrliche Zukunft. Und letztlich, dass er in uns selbst lebt und das tut, zu was wir eigentlich nicht fähig sind. Pfingsten, das heißt, der Himmel kommt zu uns auf die Erde. Und er kommt in dein persönliches Leben hinein, in dein Herz. Was Menschen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder vergeblich versucht haben, nämlich Sinn im Leben zu finden, Einheit zu schaffen, Kraft zu finden, Rücksicht zu nehmen, das schenkt Gott, er alleine. Und er nur alleine kann es bewirken. Kostenlos, das können wir uns auch nicht erarbeiten. Dieses Geschenk auch des Heiligen Geistes ist nicht etwas, für das wir bezahlen müssen oder uns verdienen müssten. Darum ist Gottes Geist in uns und darum feiern wir Pfingsten. Und Pfingsten ist eigentlich der Geburtstag der Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch, Gemeinde! Wir feiern heute Geburtstag, weil Gott sie selbst gestiftet hat und geschenkt hat. Es ist Gottes Feuer in uns. Er brennt. Er schenkt Licht in der Dunkelheit. Er schenkt Wärme in der Kälte. Das ist Weihnachten. Nicht nur vor 2000 Jahren damals, das ist es auch heute. Darum, lasst uns jeden Tag neu wieder staunen über das, was er uns geschenkt hat und dass wir dadurch in ihm sind, dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft das zu tun, was nur er tun kann und tun will. Und das heißt Pfingsten. Lassen wir ihn wirken. Herr, wir danken dir, dass du uns so reich beschenkt hast, dass du vom Himmel auf die Erde herabgekommen bist. An Weihnachten und an Pfingsten. Dass du uns so reich beschenkt hast. Dass dein Geist in uns lebt, von dem Zeitpunkt an, wo wir unser Leben dir anvertraut haben. Dass er uns in aller Wahrheit führt. Herr, dass wir dein Feuer in unserem Herzen brennen lassen, dass du uns dann Kraft gibst zum Leben im Alltag. Heute und morgen an diesen Feiertagen, aber dann auch wieder im Alltag. Danke, dass du ausreichst. Deine Kraft in uns. Amen.